Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden.
Guten Morgen miteinander. Es ist so gut, hier zu sein. Hey, wir können so dankbar sein für Jesus. Und wir haben, bevor wir eine Kollekte eingesammelt haben, wir ein Lied gesungen. Herr, sende Erweckung. Gieß aus deinen Geist. Ich frage, wer will Erweckung? Amen. Amen. Wer will mehr Arbeit? Es sind schon viel weniger Hände. Erweckung bedeutet immer auch mehr Arbeit. Bedeutet, dass wir uns mehr in Menschen investieren und nicht einfach unsere Komfortzone bleiben können. Und darum ist es irgendwie wichtig, dass wenn wir beten, dass wir Erweckung wollen, dass wir auch sagen, ich bin bereit, Amen, auch zu investieren. Ich bin bereit auch für mehr Arbeit. Amen. 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 Genau. Das Thema ist Jesus und Jüngerschaft. Und ich freue mich, dass ich heute mit Matt hier sein darf. Ich habe erlebt, wie Matt Jesus kennengelernt hat. Ich habe erlebt, wie Matt zu Jesus gekommen ist und wir sind auch so eine Wegstrecke gegangen. Wir haben uns mal über 3 Monate jede Woche getroffen, haben miteinander das Wort Gottes angeschaut, haben miteinander gebetet. Und eigentlich geht es um das in Jüngerschaft. In Jüngerschaft geht es darum, dass ich das Wort Gottes lese, dass ich die Einsamkeit mit Gott suche und von ihm Wegweisung bekomme, was ist dran, und dass ich auch die Gemeinschaft mit gläubigen Menschen suche. Jesus und Jüngerschaft. Und so beginnen wir die heutige Predigtserie, oder wie ich es lieber ausdrücke, mit Jesus unterwegs zu sein. Der Leitvers über dieser ganzen Serie steht in Matthäus 20, 17 und da heißt es: Und als Jesus nach Jerusalem hinaufging, nahm er die 12 Jünger allein zu sich und sprach auf dem Weg zu ihnen. Einerseits wäre ich gern dabei gewesen und hätte zugehört, was hat Jesus diesen Jüngern gesagt. Andererseits weiß ich, dass Jesus das heute immer noch tut. Er spricht zu seinen Jüngern. Jede Person, die Jesus liebt, die ihm nachfolgt, nimmt er zu sich und spricht mit ihr alleine. Er gibt ihr Wegweisung. Und Jesus will zu jeder Person reden. Vielleicht hörst du das heute das erste Mal, dass Jesus mit dir reden will. Aber Jesus will zu jeder Person reden. Und zwar ganz einfach, weil er eine Liebe für die Menschen dieser Welt hat und mit jeder Person in einer Beziehung leben will. Auch mit dir. Egal, was deine Vergangenheit ist. Egal, was du getan hast. Jesus will mit dir reden. In der Beziehung zu Jesus entdecken wir sein Wohlwollen für uns und lernen von ihm so vieles, das vorher noch fremd war. Und in der heutigen Predigt wollen wir eine Grundlage geben und wollen der Frage nachgehen, was ist Jüngerschaft? Hat das etwas mit jünger Aussehen zu tun und damit, dass ich dem Alterungsprozess ein Schnippchen schlagen kann? Ich schaffe mich jünger? Ist das eine Bruderschaft oder irgend so etwas, das mir aufgezwungen werden kann? Hat das mit blindem Gehorsam zu tun? Und bevor wir jetzt in den kommenden Predigten das Thema Jüngerschaft behandeln und die Entwicklungsstadien betrachten, die man dabei durchläuft, wollen wir heute anhand des Wortes von Jesus und der Bibel eine Definition machen, was unter Jüngersein von Jesus verstanden wird oder eben auch nicht. Und der erste Punkt ist, Jüngerschaft ist freiwillig. In Markus 2,18 heißt es, und die Jünger des Johannes und der Pharisäer pflegten zu fasten. Sie kamen zu Jesus und fragten, warum fasten die Jünger des Johannes und der Pharisäer? Deine Jünger aber fasten nicht. Dieser Vers zeigt drei Gruppen. Dieser Vers zeigt, da waren die Jünger des Johannes des Täufers, dann waren die Jünger der religiösen Leiter, der Pharisäer, und dann waren da die Jünger von Jesus. Und bei den Jüngern von Johannes dem Täufer wissen wir, dass sich später einige entschieden haben, von Johannes wegzugehen und Jesus nachzufolgen. Interessant ist, dass diese Stelle eben zeigt, dass man sich entscheiden kann, von wem man Jünger sein will. Man kann sich entscheiden. Jünger von jemandem wird man immer durch eine freiwillige Entscheidung, die man selbst trifft. Diese Entscheidung wird von niemand anderem getroffen, weder von den Eltern noch von den Kindern oder weiß ich von wem. Ich kann zwar von einer Person aufgefordert werden, ihr nachzufolgen, aber ich entscheide mich selbst, ob ich das tun will. Folge ich einer Person nach, weil es mir aufgezwungen wird, dann bin ich kein Jünger dieser Person, sondern ein Gefangener. Jesus selbst zeigt in Johannes 6, 67 bis 68, dass er das Jüngersein als absolut freiwilligen Akt versteht. So steht dort, Jesus hat etwas gesagt, das den Jüngern nicht gepasst hat, und dann heißt es, aus diesem Anlass zogen sich viele, und wenn wir den Text lesen, die Mehrheit der Jünger von Jesus zurück und gingen nicht mehr mit Jesus mit. Ganz ehrlich, wir als Kirche würden in Panik geraten, wenn die Mehrheit einfach plötzlich sagt, wir gehen nicht mehr mit. Und jetzt kommt Jesus und fragt seine 12 Jünger, die anscheinend nicht gegangen sind, hey, wollt ihr nicht auch weggehen? Da ist kein Zwang von Jesus. Nein, er stößt die Tür weiter als weit auf und sagt, hey Leute, es ist freiwillig, ich zwinge niemanden dazu. Es ist deine Entscheidung, ob du mein Jünger sein willst, oder nicht, wenn es dir nicht passt, du darfst gehen. Und ich frage dich heute, bist du freiwillig mit Jesus unterwegs oder wurde es dir aufgezwungen, mit Jesus unterwegs zu sein? Bist du mit Jesus unterwegs, weil es von den Eltern erwartet worden ist? Und wenn sie sich dann von Jesus verabschieden, bist du dann auch nicht mehr mit Jesus unterwegs? Du selbst musst eine Entscheidung treffen und sie nicht abhängig machen von deinen Eltern, von deinen Kindern und von deinem Ehepartner. Und heute Morgen fragt dich Jesus neu, willst du mit mir unterwegs sein? Es ist freiwillig. Du darfst dich entscheiden. Wenn du Ja dazu sagst, mit mir unterwegs zu sein, wir haben im Mai wieder eine Taufe hier, dann hast du die Möglichkeit, dich taufen zu lassen. Jünger sein, das ist der zweite Punkt, heißt mit einer Person unterwegs zu sein. In Markus 8, 27 heißt es, und Jesus ging samt seinen Jüngern hinaus in die Dörfer. Jünger sein bedeutet, sein Leben nach einer Person auszurichten. Es bedeutet, dorthin zu gehen, wo diese Person hingeht. Es bedeutet, dort anzuhalten, wo diese Person anhaltet. Es bedeutet, dort Pause zu machen, wo diese Person Pause macht. Es bedeutet, dann wieder aufzubrechen, wenn diese Person weitergeht. Nun, als Mensch bin ich sehr begrenzt. Ich kann nicht gleichzeitig mit zwei Personen unterwegs sein. Das geht nicht. Sobald die auseinandergehen, was mache ich? Mit wem bin ich unterwegs? Ich kann nur mit einer Person unterwegs sein. Und so muss ich mich entscheiden, mit welcher Person ich unterwegs bin. Als Jünger mache ich mich für eine Person verfügbar. Diese Person darf quasi darüber verfügen, wann ich wo mit ihr unterwegs bin. Diese Person darf meinen Lebensrhythmus bestimmen. Darf bestimmen, wann ich endlich ins Bett gehen darf und wenn ich am Morgen wieder aufbrechen muss. Von wem ich ein Jünger bin, erkennt man daran, an wem ich mich in erster Linie ausrichte in meinem Leben und meinen Entscheidungen. Wer darf meine Entscheidungen am meisten beeinflussen? Ist das wirklich Jesus? Oder sind das irgendwelche Menschen um mich herum? Hole ich meine Antworten zuerst bei Jesus oder anderen Personen? Das Beste, was du tun kannst, ist, mit all deinen Fragen zu Jesus zu kommen und seine Antworten zu befolgen. Und ich frage dich, bist du verfügbar für Jesus? Bist du mit ihm unterwegs? Darf Jesus deinen Lebensrhythmus bestimmen? Der dritte Punkt ist, Jünger sein bedeutet Beziehung und Lernen. Jesus lebte mit seinen Jüngern eine Lebensgemeinschaft. Jünger von Jesus konnte nur sein, wer bereit war, mit Jesus in Beziehung zu leben, mit Jesus unterwegs zu sein. So aß Jesus mit seinen Jüngern. Er ging auf die Fragen von seinen Jüngern ein und stellte auch ihnen Fragen. Und genauso ist Jesus auch heute noch im Dialog mit seinen Nachfolgern. In Johannes 13, 34 bis 35 kommt diese Beziehung zum Ausdruck, wenn Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jesus war es wichtig, eine Beziehung zu den Jüngern zu haben, die von Herz zu Herz ging. Eine Beziehung, die durch den Umgang der Liebe mit außen für Außenstehende sichtbar ist. Jesus war es wichtig, eine Beziehung zu seinen Jüngern zu haben, in der er sie Freunde nennen konnte. Und so heißt es in Johannes 15, 15, ich nenne euch Freunde, weil ihr wisst, was ich tue und weil ich euch alles, alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Die Beziehung von Jesus zu seinen Jüngern ging so tief, dass er ein offenes Buch für seine Jünger war. Er zeigte, wenn er zu kämpfen hatte. Hey, Garten Gethsemane, hey, kommt mit mir, betet mit mir, ich habe zu kämpfen. Er zeigte alles. Und es ist so wichtig, dass du eine Herz-zu-Herz-Beziehung zu Jesus hast, wenn du sein Jünger sein willst. Hast du diese Beziehung zu Jesus? Der Begriff Jünger in sich heißt Schüler oder Lernender von einer Person. Die Bibel versteht darunter aber nicht das, was wir an der Volksschule praktizieren. An der Schule geht es nur um Wissensvermittlung an die Lernenden, egal von welcher Person. Die Art und Weise, wie der Lehrer lebt, spielt fast keine Rolle. Und seine Motivation, die er hat, um zu unterrichten, spielt sowieso keine Rolle. Macht er es, um gut dazustehen bei den Lehrern? Macht er es einfach, um Geld zu verdienen? Das spielt keine Rolle, solange er den Unterricht macht. Sein Privatleben wird strikte von der Wissensvermittlung getrennt. Der Begriff Jünger in der Bibel meint, dass der Schüler sich mit dem Lehrer verbindet. Er ist mit dem Lehrer unterwegs. Er beobachtet den Lehrer. Er lernt von ihm. Er ahmt den Lehrer nach. Das ist doch etwas ganz anderes, als wir es an der Schule praktizieren. Stimmt's? Also bei mir ist noch nie ein Kind nach Hause gekommen und hat gesagt, ich bin jetzt auch in meiner Freizeit mit meinem Lehrer unterwegs. Noch nie. Habe ich nie erlebt. Aber ein Jünger ist interessiert, was die Beweggründe des Lehrers sind, so zu handeln, wie er gehandelt hat, weil er sogar die Haltung des Lehrers übernehmen will. Und so sagt Jesus in Matthäus 11, 29, nehmt auf euch mein Joch, oder anders ausgedrückt, seid mit mir unterwegs und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Also Jesus sagt, lernt von meiner Haltung. Lernt meine Haltung, die ich habe, und praktiziert diese Haltung. Es geht also darum, lernwillig zu sein und das, was der Lehrer vermittelt, im Sinne vom Lehrer umzusetzen. Es geht darum, die Gesinnung des Lehrers zu übernehmen. In Philipper 2, 5 sagt Paulus, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Und in Johannes 13, da wäscht Jesus den Jüngern die Füße, er kniet sich nieder, er macht Sklavenarbeit, er dient den Jüngern. Und in Vers 14 und 15 sagt er, ein Beispiel habe ich euch gegeben. Tut es ebenso. Und das ist Jüngerschaft. Der vierte Punkt ist, Jünger sein heißt, eine Person als höchste Autorität zu sehen. In Matthäus 10, 24, da spricht Jesus zu seinen Jüngern und er sagt, ein Jünger ist nicht über dem Lehrer und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er werde wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr. Ein Jünger strebt nicht an, besser zu werden wie sein Lehrer. Er strebt an, maximal so zu werden wie sein Lehrer. Was bedeutet das bezüglich Jesus? Es bedeutet, ihm nachzueifern, ihm ähnlicher zu werden. Es bedeutet aber nicht, ich will besser werden wie Jesus. Oder ich stehe an Stelle von Jesus. Oder ich will über Jesus stehen. Hey, ich habe schon Menschen getroffen, die vermitteln dir, dass sie an Stelle von Jesus stehen. Ich habe Menschen getroffen, die vermitteln dir, dass sie eigentlich so gut sind wie Jesus. Dass sie Jesus nicht mehr brauchen, weil sie so heilig leben und nie mehr sündigen. Ich habe verschiedene Menschen getroffen. Jünger sein bedeutet nach dieser Aussage von Jesus, eine Person als höchste Autorität anzuerkennen, die auch die höchste Autorität bleibt, solange es sie gibt. Hey, die gute Nachricht ist, Jesus lebt ewig. Jesus gibt es immer und darum bleibt er immer die höchste Autorität. In Matthäus 23, 8 bis 10 stellt Jesus klar, dass die höchste Autorität er und sein Vater im Himmel sein sollen. Er sagt dort, ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder oder Geschwister. Nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Auch in der christlichen Szene ist immer wieder die Gefahr hier, dass man nach Männern und Frauen Gottes sucht und dass man dann Jünger von diesen Männern und Frauen Gottes sein will, dass man dann Sohn oder Tochter oder Schäfchen von diesen Männern und Frauen Gottes sein will. Und immer wieder wird das auch von einigen Männern und Frauen Gottes eingefordert, dass man sich ihnen gegenüber wie ein Jünger oder ein geistlicher Sohn oder eine geistliche Tochter ansieht. Sie drängen darauf, als geistliche Väter oder Mütter zu gelten. Jesus macht klar, Jünger soll man nur von ihm sein und Vater soll man nur Gott im Himmel nennen und nicht irgendwelche geistliche Leiter. Jesus befiehlt in Matthäus 28, 19 im Missionsbefehl, macht alle Nationen zu Jüngern. Und zwar von mir, von Jesus Christus. Die, die bereit sind, mit Jesus eine Beziehung einzugehen und von ihm zu lernen, die sollen wir im gegenseitigen Einverständnis begleiten. Sie sind dann nicht unsere Jünger, sondern sie sind Jünger von Jesus. Aber sie sind bereit, über uns zu lernen, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein und ihm nachzufolgen. Wir sind lediglich Begleitpersonen auf diesem Weg, die uns treffen mit diesen Menschen, die mit ihnen die Bibel lesen, die mit ihnen beten, die ihnen Fragen beantworten, die mit ihnen essen gehen. Aber wir sind Begleitpersonen und sie sind Jünger von Jesus. Auch Paulus wehrt sich klar gegen die Tendenz, Jünger von Männern und Frauen Gottes zu werden. Und so sagt er in 1. Korinther 1, 12 bis 13 zu den gläubigen Korinthern: Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Petrus, ich aber Christi. Als Walter Rothen hier noch Pastor war, haben wir eines Tages gesagt, wir schreiben nicht mehr ins Programm, wer predigt. Weil du hast genau gewusst, wenn Walter predigt, kommen diese Leute, aber diese Leute kommen nicht. Wenn Patrick predigt, kommen diese Leute, aber diese Leute kommen nicht. Und wenn ich predige, kommen diese Leute kommen nicht. Und das ist so menschlich und man hätte sagen können, ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Walters, ich aber des Patricks, ich aber des Thomas. Und dann sagt er noch, ich aber Christi, das sind dann die, die immer kommen. Ist der Christus zerteilt, fragt Paulus. Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Ist Walter für euch gekreuzigt worden? Ist Patrick für euch gekreuzigt worden? Ist Thomas für euch gekreuzigt worden? Seid ihr auf den Namen von Walter, von Patrick oder Thomas getauft worden? Nein! Paulus räumt auf mit der falschen Vorstellung, ein Jünger von Männern Gottes zu werden und zeigt auf, dass das nur zu Spaltungen führt. Ganz klar stellt er Jesus Christus ins Zentrum. Und wir müssen als Menschen immer darauf achten, dass wir Jesus Christus im Zentrum haben und nicht irgendwelche Prediger, irgendwelche Pastoren, irgendwelche Propheten oder Apostel. Christus muss in unserem Leben immer das Zentrum sein. Auf ihn soll unsere Jüngerschaft fokussiert sein und zu ihm sollen die Menschen, sollen wir sie auch bringen. Wir führen die Menschen immer zu Jesus, nicht zu uns. Und ich frage dich, läufst du gefahrt, dich neben Jesus auch noch als Jünger von Männern und Frauen Gottes zu sehen? Ist Jesus wirklich die höchste Autorität für dich? Jede Person steht unter Jesus und jede Person kann von dir in der Glaubensentwicklung eingeholt und überholt werden. Und das ist absolut in Ordnung. Außer Jesus. Er kann nicht überholt werden. Er bleibt immer der Erste. Und ihm eifern wir nach. Und ich weiß noch, nochmals zurück zu Matt, wo er zum Glauben gekommen ist. Er ist mir heute in vielem ein Vorbild, wo ich von ihm lernen kann. Am Anfang war es noch anders, aber heute haben sich Dinge auch gekehrt. Für Jüngerschaft, das ist der fünfte Punkt, braucht es die Beziehungsebene und die organisierte Ebene. Damit Menschen zu Jüngern von Jesus werden, braucht es zwei Ebenen. Es braucht die Beziehungsebene, die organische Ebene, aber es braucht auch die organisierte, die systematische Ebene. Wenn wir in die Bibel schauen, so sehen wir, dass es für Jesus wie auch für Paulus und die anderen Aposteln klar war, den Menschen auf der Beziehungsebene zu begegnen. Aber auch war es für Jesus und die Apostel klar, dass es institutionelle Gemeinden mit Strukturen braucht, in der Menschen als Leiter eingesetzt werden. Jesus in Matthäus 16, 18 sagt, ich will bauen meine Gemeinde. Es war Jesus' Idee, die Gemeinde ins Leben zu rufen, etwas, ich sage das mal, das organisch funktioniert, aber auch das eben systematisch, institutionell funktioniert, ins Leben zu rufen. In Matthäus 18, 15 bis 18, da bringt er dann schon erste Strukturen und sagt, wenn ein Glaubensbruder oder eine Glaubensschwester sündigt, so geh hin und rede mit ihr. Hört er oder sie nicht auf dich, so nehme zwei, drei Personen mit dir. Hört er aber auch nicht auf diese, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner, wie ein Ungläubiger. Und in Johannes 21, 15 bis 17, und das sagt Jesus zu Petrus, nachdem Petrus versagt hatte, Jesus dreimal verleugnet hatte, setzt er Petrus als Leiter ein und sagt, Petrus, hüte, weide meine Schafe, meine Lämmer. Du hast eine Leiterfunktion. Die Schafe müssen mir nachfolgen. Das sind meine Schafe, Petrus, nicht deine Schafe. Er sagt nicht, Petrus, hüte deine Schafe. Er sagt, hüte meine Schafe. Und das ist so wichtig, immer bewusst zu sein. Wir sind alle Schafe von Jesus, nicht von einem Pastor. Paulus hat in Kreta Gemeinden gegründet in verschiedenen Städten. Kreta ist, glaube ich, etwa halb so groß wie die Schweiz. Und dann sagt er zu Titus, in Titus 1, 5 und 9, Titus, ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit das, was noch mangelt, dass du das in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt. So wie ich dir die Anweisung gegeben habe, ein Aufseher muss einer sein, der sich an das zuverlässige Wort Gottes hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Als Jünger von Jesus brauchen wir die organische Ebene von Beziehungen mit anderen Gläubigen, aber wir brauchen auch die institutionelle Ebene und das zeigt uns auch die Apostelgeschichte ganz klar. Wo nur noch die organische Ebene vorhanden ist, ist es nicht mehr gut. Wo nur noch die institutionelle Ebene vorhanden ist, ist auch nicht mehr gut. Beides muss Hand in Hand gehen und einander unterstützen. So ist der größte Gewinn vorhanden. Die organische Ebene und die institutionelle Ebene dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Aber leider wird das unter Christen oft gemacht. Man spielt die Beziehungsebene gegen die institutionelle Ebene aus. Bei uns im Glaubenszentrum darf die organische Ebene, die Ebene der Beziehung, sicher noch zunehmen. Vieles läuft über die institutionelle Ebene, über Anlässe der Gemeinde. Leute werden zum Beispiel gerne mit in den Gottesdienst genommen, was ja an sich gut und wünschenswert ist. Aber wir tun uns im Großen und Ganzen schwer, uns auf der Beziehungsebene mit ihnen zu treffen und dabei auch Zeit zu nehmen, mit ihnen die Bibel zu lesen und zu beten. Und das ist die Aufgabe jedes Einzelnen von uns. Gestern und vorgestern waren Putztage hier. Und die echte Jünger sind, putzen das Gebäude. Nein, aber die haben begriffen, auch die institutionelle Ebene mit diesen Räumlichkeiten, was wir hier haben, ist auch wichtig. Sie haben geputzt und gereinigt und es ist Jüngerschaft gewesen. Meine Tochter war mit einer älteren Frau zusammen. Und meine Tochter ist so begeistert zurückgekommen, weil die haben ausgetauscht, die haben über Verschiedenes geredet, auch über Gott, die konnten voneinander lernen. Und weißt du was? Eine Person hatte sogar Geburtstag und ist an ihrem Geburtstag hier hingekommen und hat einfach geputzt. Ich finde das gewaltig. Und geben wir doch denen, die geputzt haben, einen Applaus. Ich will dich fragen, läufst du Gefahr, die organische Ebene und die organisierte institutionelle Ebene gegeneinander auszuspielen? Ein Jünger erkennt, dass ihm beides in der Beziehung zu Jesus dient und lernt deshalb, beides zu schätzen. Ich will zusammenfassen. Wir haben heute als Grundlage angeschaut, was Jüngerschaft bedeutet. Wir haben gesehen, dass Jüngerschaft freiwillig geschieht. Es ist freiwillig, es ist niemand gezwungen. Jüngerschaft heißt, mit einer Person unterwegs zu sein. Jüngerschaft bedeutet, Beziehung zu haben und zu lernen. Jüngerschaft heißt, Jesus als höchste Autorität zu sehen. Es darf nie jemand neben Jesus stehen oder vor Jesus stehen. Jesus ist die höchste Autorität. Bedeutet, von der Beziehungsebene und der organisierten Ebene zu profitieren. Und ich frage dich, bist du ein Jünger von Jesus? Sind diese 5 Punkte, diese 5 Kriterien bei dir gegeben? Bist du freiwillig ein Jünger von Jesus? Es ist tragisch, wenn man mit jemandem spricht und der dann sagt, ich habe mich nur taufen lassen, weil das meine Mutter wollte. Das ist keine Taufe. Taufe ist, wenn ich mich mit Jesus Christus identifiziere und nicht, was meine Mutter wollte. Hast du dich für Jesus entschieden? Bist du mit Jesus unterwegs? Stehst du ihm zur Verfügung vor allem anderen? Hast du eine wachsende Beziehung zu Jesus und lernst du von Jesus? Oder denkst du, ich weiß schon alles über ihn? Siehst du Jesus als höchste Autorität in deinem Leben? Triffst du dich mit Glaubensgeschwistern und bist du Teil der Gemeinde vor Ort? Jesus kommt wieder, um seine Braut, die Gemeinde zu holen. Freue dich über die Punkte, die du schon lebst, aber bringe jetzt auch die Punkte in deinem Leben in Ordnung, die du vernachlässigst. Bringe sie zu Jesus. Bitte Gott um Vergebung und beginne in diesen Punkten anders zu denken und zu leben. Ich will beten. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist. Und ich danke dir für diese 3 Jahre vor der Kreuzigung, wo du gezeigt hast, was Jüngerschaft ist, wo du über Jüngerschaft gesprochen hast. Und Herr, genauso wie du mit deinen Jüngern unterwegs warst, willst du auch heute mit jeder einzelnen Person hier unterwegs sein und willst zu ihr reden, mit ihr Beziehung haben. Du willst ihr aufzeigen, was das Wort Gottes bedeutet. Und so bitte ich dich jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst und die Punkte in den Menschenleben berührst, die du berührt haben möchtest. Komm, du Heiliger Geist, mit deiner Fülle, mit deiner Heiligkeit, mit deiner sanften Überführung, jetzt in jedes Leben hinein. Amen.